Manchmal kriege ich gar nicht so mit, was im Außen passiert, sondern ich habe einfach für mich entschieden, wenn ich arbeite, möchte ich was machen, was mich glücklich macht. Und das mein Glück mit der Welt teilen. Und das, was ich festgestellt habe, je mehr ich bei mir bin, umso mehr Freude haben die Menschen im Außen einfach daran. Und so umgebe ich mich mit den Dingen, die mir gut tun, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe und teile das.
Genau, und jetzt der Kakao. Wie ist der Kakao zu dir gekommen?
Kakao ist eigentlich eins der jüngsten Dinge, die zu mir gekommen sind. Also, weil ich komme aus einer spirituellen Familie. Das heißt, ich bin wirklich mit ganz vielen Dingen groß geworden. Aber nie dogmatisch, sondern eher leicht.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist All of You. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast.
Heute, wir trinken jetzt schon Kakao, das ist ganz wundervoll, Zelda Sita ist bei mir und ich habe es schon in der Story eben angekündigt, das nützt euch jetzt nichts im Podcast, aber viele Hamburgerinnen und Hamburger kennen dich, liebe Zelda, und für all die anderen in den anderen Ländern wird es heute noch spannender, weil du bist wirklich, ich eben schon erwähnt oder für mich so eine fleischgewordene Spiritualität mit den Füßen auf der Erde. Und diese Modelle sind eher selten. Herzlich willkommen, liebe Zelda. Ich bin super gespannt und voller Freude und bin erstmal jetzt voller prickelnder Geschmacksnerven, weil du Kakao mitgebracht hast, mit dem du auch ganz viel zu tun hast. Und sagtest vorher, der Kakao ist der neue Champagner. Also, insofern, es wird jetzt irgendwie bunt und schön. Und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Schön, dass ich hier sein darf.
So. Vielleicht fangen wir sogar beim Kakao an. Also, du bist ja mit ganz, ganz vielen Dingen, umgibst du dich, die dir das Gefühl geben und nicht nur das Gefühl, sondern die dich in der Erfahrung oder aus der wahrscheinlich langjährigen Erfahrung sehr gut zu dir bringen, in deine Kraft und du dadurch wirklich auch so ein Anker bist, für mein Gefühl, für ganz viele.
Das kann sein, das weiß. Manchmal kriege ich gar nicht so mit, was im Außen passiert, sondern ich habe einfach für mich entschieden, wenn ich arbeite, möchte ich was machen, was mich glücklich macht. Und das mein Glück mit der Welt teilen. Und das, was ich festgestellt habe, je mehr ich bei mir bin, umso mehr Freude haben die Menschen im Außen einfach daran. Und so umgebe ich mich mit den Dingen, die mir gut tun, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe und teile das.
Mhm. Genau, und jetzt der Kakao. Wir können erstmal ein bisschen Kakao machen, weil wir trinken ihn ja noch. Wie ist der Kakao zu dir gekommen?
Kakao ist eigentlich eins der jüngsten Dinge, die zu mir gekommen sind. Also, weil ich komme aus einer spirituellen Familie. Das heißt, ich bin wirklich mit ganz vielen Dingen groß geworden. Aber nie dogmatisch, sondern eher leicht. Und Kakao mache ich seit 3,5 Jahren. In meinem vorherigen Laden haben wir Kakao verkauft und haben angefangen, Kakao zu trinken und Rituale zu machen und vor allem Education, also wirklich die Benefits von Kakao zu zeigen, aufzuzeigen, was es in uns macht auf der physischen Ebene, also rein Stoffwechsel und gleichzeitig aber auch auf der energetischen Ebene, weil es ist halt wirklich ein altes rituelles Getränk. Und dazu haben wir dann angefangen, Tastings zu machen, dass man wirklich den Unterschied merkt von den einzelnen Regionen, wo sie herkommen, was das im Körper bewirkt, was es energetisch bewirkt. Und so bin ich dann immer tiefer reingewandert und habe dann zuletzt, Ende letzten Jahres erst im Anfang Dezember, 2 eigene Kakaos auf den Markt gebracht, was so nie geplant war, aber zum richtigen Zeit, Divine Timing, alles sich so gefügt hat, dass diese beiden wunderbaren Sorten entstanden sind.
Und was macht Kakao? Außer, dass er lecker schmeckt.
Also erstmal schmeckt er total lecker und man schreibt ihm Superfood-Eigenschaften zu. Mhm. Und auf der rein körperlichen Ebene enthält er unglaublich viele Stoffe. Der enthält super viel Magnesium. Der enthält vor allem nur einen ganz Mini-Anteil Koffein, aber Theobromin, was halt so eine aufputschende Wirkung hat. Denn es ist nicht wirklich aufputschend, aber es macht wach, es macht klar, es macht fokussiert, sodass das gerade für uns Frauen, und wir sind ja nun so in dem Alter, Perimenopause, Menopause, wo Kaffee hormonell einfach nicht so cool für uns ist, ist Kakao halt ein sensationeller Ersatz, weil der uns wirklich durch diese Phase hindurchträgt. Der gibt uns wirklich diese Wachheit, Klarheit, ohne unseren Hormonhaushalt so durcheinander zu packen. Und dann kommt noch das Anandamin, dieses Glücksmolekül, was dann das Phenyltrypto, ich kann es immer nicht, dieser Stoff, der ist wirklich, der sorgt dafür, dass in uns wirklich diese Glücksgefühle ausgeschüttet werden, dass wir so ein bisschen high sind. Ne? Das ist, und das trägt uns dann und gibt uns wunderbare Möglichkeiten, Erfahrungen mit uns selbst zu machen. Manche sagen auch Plant Medicine, also im Sinne von, dass wir mit der Pflanze wirklich auch in so eine innere Weisheit reintreten können und unsere kleinen Rituale machen können.
Sehr schön. Was hat sich denn, oder kannst du was beschreiben oder erinnern, aus deiner eigenen Erfahrung, als du angefangen hast, Kakao zu trinken? Und weil das wird dich so überzeugt haben, deswegen bist du da dran oder brennst dafür?
Ja, also Kakao war für mich am Anfang, also einmal mag ich es gerne. Als Halbholländerin wächst man natürlich mit Kakao auf. Da hast du keine andere Chance. Allerdings ist das, was wir unter diesem Kakao, den wir heute, manche nennen ihn Ritualkakao, eigentlich ist es reine Kakaomasse, die, also hundertprozentige Kakaomasse, die rituell getrunken werden kann und die halt eben in einer speziellen Zubereitungsweise ist, so wie das die indigenen Völker einfach machen. Mhm. Und er schmeckt einfach total gut, aber am Anfang halt erstmal total anders. Was in einem passiert, ist unterschiedlich, aber es gibt so ein Gefühl, was sehr viele beschreiben, ist diese herzöffnende Wirkung, die man physiologisch auch erklären kann. Mhm. Und es bringt dich in deinen Körper, in dein Herz und verankert dich gleichzeitig mit dem Boden. Und dadurch entsteht in dir Raum. Und für mich ist das immer so, dass je mehr wir in uns landen, umso größer wird unser Bewusstsein über uns und über das, was wir sind und was wir können und wer wir alles sind. Und je mehr wir das sind, umso glücklicher sind wir eigentlich. Und meine Erfahrungen waren dann, dass ich erinnere mich an eine Situation, wo ich in einer ziemlich heftigen Situation gelandet bin, die ja auch vielleicht traumatisch war, wo ich wirklich in einem Minischock war. Und meine Mentorin mir dann sagte, trink mal einen Kakao. Und das, was in meinem Körper passiert ist von dieser Schockstarre, und das ist jetzt keine Empfehlung für irgendjemanden, ne, dass das jetzt das Schockmittel ist oder so. Aber
es könnte eine sein.
Ja, muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, ne? Wann empfiehlt man was? Aber für mich persönlich war das so, in dem Moment, wo ich das getrunken habe, hat sich mein ganzes System entspannt und ich bin zurück in mein Herz gekommen und konnte das, was passiert war, auf einmal von einer ganz anderen Perspektive sehen. Und das hat mich einfach nachhaltig verändert und hat Kakao dann zum festen Bestandteil in meinem Leben gemacht. Mhm.
Also ich würde jetzt ganz spontan auch sagen, also du hast jetzt vom Herzen gesprochen und ich habe das Gefühl, dass mein ganzer Brustkorb, der auch gerne verspannt ist, irgendwie gerade so ein bisschen Spark kriegt.
Ja.
Schön.
Mhm. Und es ist auch eine Verwurzelung mit drin, ne? Also das ist gerade in der, ich nenne es mal Spiri-Szene, ist es so, dass wir alle danach suchen, diese absolute Verbindung nach oben zu bekommen. Und je mehr wir oben sind, je mehr wir wahrnehmen, je mehr wir angebunden sind und das Gefühl haben, alles zu wissen, umso spiritueller sind wir. Und
no.
Meines Erachtens ist die größte Gefahr, dass wir eben die Bodenhaftung verlieren. Und Kakao bringt uns genau in diese Erdverbindung. Das sind die Wurzeln, die uns in die Erde bringen, die uns diese mit dieser Naturfrequenz, also nicht umsonst spreche ich ja auch von Frequency of Nature, du siehst es auch unten auf der Packung, auf dem Boden, wenn du raufguckst, steht das drauf. Dieses Frequency of Nature, das zurück in unser Leben zu holen, uns damit zu verbinden, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel.
Also aktueller denn je, würde ich sagen. Und ich kann es auch nur bestätigen und auch wirklich rausgeben aus vollster Überzeugung, also für mich ist nur eine Spiritualität hilfreich, wenn der Hauptfokus auf der Erdung ist. Also erst, also da überhaupt hinkommen, geerdet zu sein und dann die oberen Chakren sozusagen. Also es kann ja auch alles hin und her gehen, aber zumindest diesen Fokus nicht verlieren. Und meine schamanische Lehrerin sagte immer, es bringt uns nichts, wenn wir irgendwie nach oben alles offen haben, aber am Geldautomaten wissen wir leider nicht mehr die Zahl.
Wir leben hier.
Kommen wir nicht mehr, kriegen wir kein Geld aus dem Ding.
Genau. Wir sind inkarniert in die Erde und wir können, ich beschreibe das mal als höhere Dimension, wir können keine höheren Dimensionen leben, wenn wir nicht in der Lage sind, 3D zu beherrschen. Das ist genauso, wir können keine hohen Mathematikaufgaben machen, wenn wir nicht das kleine 1x1 können und wenn wir nicht wissen, wie wir dividieren.
Sehr gut. Genau. Du sagtest, du wärst auch aus einer spirituellen Familie. Aber der Witz ist, das muss ich vielleicht davor sagen, also ich wohne ja im Hamburger Westen und du sagtest, als du reingekommen bist, das wäre jetzt Wahnsinn, weil es wäre so ein Coming Home, weil du hier in der Nähe groß geworden bist. Und ich kenne natürlich diesen Hamburger Westen eher so als sehr konservativ und spirituell hätte ich jetzt als letztes genannt, dass das hier so die spirituelle Hochburg oder die Wurzeln der Spiritualität sind, hier so nicht. Aber vielleicht habe ich auch irgendwas nicht gesehen, weil ich aus so einem anderen Laden komme. Also deswegen bin ich mal ganz gespannt, wie das bei dir war, also wie die Spiritualität schon in deiner Kindheit oder Jugend, was die schon für eine Rolle gespielt hat.
Ja, also die Ecke hier ist traditionell, da kommt man nicht drum herum und damit bin ich auch konfrontiert gewesen. Nun bin ich als Waldorfschülerin natürlich so ein bisschen off gewesen, das heißt zum Konfirmationsunterricht hier oben bin ich gewesen, aber tatsächlich, das waren dann so die traditionellen Teile, alles andere war dann nicht ganz so traditionell. Nee, ich habe zwei Eltern, meine Mama ist ja bereits gegangen, die mit beiden Beinen sehr fest im Leben gestanden haben, ganz normal gearbeitet haben, unternehmerisch. Fast schon, also mein Vater hat Hipster-Concept-Stores, so würde ich das jetzt heute bezeichnen, gemacht, also die auch irgendwie in Hamburg mitgeprägt haben. Aber meine Eltern haben sich mit den Themen beschäftigt und kommen so aus so einer typischen Hippie-Ecke. Also vor allem mein Vater. Wobei beide aber so einen tiefen Zugang zu Spiritualität hatten. Mein Vater hat schon transzendale Meditation gemacht, bevor wir Kinder überhaupt auf der Welt waren.
Okay.
Und ich bin mit Reiki groß geworden. Das war normal, die Hände aufzulegen. Meine Mutter hat mich da, das war ziemlich klar, dass ich dort Antennen hatte, die hat immer gesucht nach der Erfahrung und hat dann mich überall mit hingenommen. Und ich bin mit 16, 17 bei Art Read gewesen, mit Riesengruppen, also wo du mit Hunderten von Menschen zusammen in einem Raum bist und Selbsterfahrungssachen machst, miteinander in Gruppen dann bist. Und bei Menschen, die medial begabt waren oder mediale Verbindungen hatten, habe ich was über Vorleben erfahren. Und das war für mich normal. Ja, das können sich die meisten gar nicht vorstellen, aber es war immer ein Selbstverständnis.
Finde ich zumindest. Ja. Also das, was ich höre, aber vielleicht sitzen davon auch nicht genug bei mir im Mikro. Ich weiß es nicht genau.
Ja, es gibt tatsächlich weniger. Mm. Es gibt welche, aber ich bin genauso feiern gegangen. Ich habe genauso den ganzen Quatsch gemacht, den man so macht, über den wir nicht sprechen, weil du fragtest, und das, worüber sprechen wir nicht? Lass mir den Part bitte aus.
Ja, das können wir auslassen, aber es ist ja höchst normal.
Nein, aber das ist, also das habe ich auch alles gemacht, aber es war immer so eine tiefe Verbindung oder Sehnsucht oder ein Zuhause, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ich hätte mir aber nie erträumen lassen, dass es mein Beruf Berufung ist.
Mhm. Womit hast du denn dann angefangen nach der Schule?
Also angefangen.
Dein Gesichtsausdruck ist jetzt schon Spaß.
Ja, angefangen habe ich, indem ich mein Abi geschmissen habe. Und meine Eltern sagten, ja, aber Süße, dann finanzieren wir deine Wohnung nicht. Also musste ich mir etwas überlegen. Dann sagte ich, ja, Papi, du hast einen eigenen Laden, dann kann ich ja bei dir arbeiten. Mhm. Also, okay. Dann habe ich bei ihm ganz klassisch Einzelhandelskauffrau gelernt. Im Verkauf, habe 6 Jahre bei ihm gearbeitet, habe gemerkt, das reicht mir nicht oder habe gemerkt, die Entscheidung, die ich mache die intuitiv alle richtig und ich wollte verstehen, warum. Und dann habe ich auf dem zweiten Bildungsweg studiert und habe ich viel gelernt und habe festgestellt.
Aber warte mal, hast du erst ein Abi nachgemacht dann?
Nee, das konnte man damals an der HWP, das ist jetzt Uni Hamburg, konnte man über Aufnahmeprüfungen und abgeschlossene Ausbildung, das ist eine alte Gewerkschaftsuni damals gewesen, über den zweiten Bildungsweg studieren.
Ah, okay, wenn man aber eine
fand, weil man musste dann Prüfungen ablegen und zeigen, dass man eben bestimmte Kompetenzen mitbringt. Aber so konnte ich dann Sozialökonomie studieren. Deswegen ist ich finde das ganz spannend, wirklich es gibt so viele Möglichkeiten, wir müssen uns einfach nur frei machen von dem Weg, wie er normalerweise gehen sollte, weil es gibt immer Möglichkeiten, wenn ich irgendwie etwas schaffen möchte und bin ich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel
für. Da bist du bestimmt ein gutes Beispiel und ich glaube, dafür gibt es eben auch All of Me, weil mich das einfach so interessiert und inspiriert, dieses, was gibt es alles für fast ja unendliche Möglichkeiten. Sein Leben zu gestalten, sich selbst näher zu kommen, hast du schon sehr schön beschrieben, erstmal in die eigene Kraft zu kommen, weil von da aus ist alles, ich will nicht sagen immer leicht, aber auf jeden Fall machbar.
Ja, definitiv alles andere als leicht. Also wir sprachen vorhin ganz kurz das Thema Human Design an und das Thema Sechserlinien, die ja gerade in der ersten Lebenshälfte ja die doppelte 3 ist, wo es ja darum geht, Erfahrung zu machen und die Dinge zu erleben, um dann daraus zu lernen. Das heißt, überall, wo 3er- oder 6er-Linien sind, fällt man erstmal mehr, als dass man leicht durch das Leben geht. Okay. Und dann in der zweiten Hälfte bis zu Ende 40 verarbeitet man dann all die ganzen Erlebnisse und steigt dann aufs Dach. Und in der Phase dann so ab Ende 40 nimmt man diese Erfahrung und darf diese Erfahrung mit der Welt teilen, also als verkörperte Erfahrung. Und dann bekommt es eine andere Leichtigkeit. Die Erfahrungen hören nie ganz auf, aber man lernt halt anders damit umzugehen.
Das stimmt. Also nur so zur Erklärung, hier sitzen 2 manifestierende Generatoren mit, was hast du? Ich habe 4-6 und du hast?
Ich habe 6-3.
Aha, okay. Aber ich bin noch gar nicht so da drin, aber ihr habt ja schon die Folge mit den Mojo-Raketen gehört. Also ich denke mal, dass das ein bisschen, das wird noch viel mehr, viel mehr bewirken, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Also das Wissen darüber. Was hat dich da in der Zeit, als du dann studiert hast, also soziale Arbeit war das, was dich interessiert hat sozusagen, aber wie war dein innerer Prozess damit? Also aus diesem Einzelhandel raus, festgestellt, das ist es jetzt doch nicht oder ist auch gut, hat mir wahrscheinlich nicht geschadet. Aber was kam dann für Prozesse? Du warst wahrscheinlich so Mitte 20.
Da habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt. Mhm. Und ich wusste immer, dass ich jung Mama sein möchte. Mhm. Ich weiß, das war irgendwie, ich habe meine Mama mit 12 gefragt, na, wann kann ich Mutter werden? Und meine Mutter so, damit warten wir bitte noch ein bisschen.
Mit 13. Mhm.
Ja. Aber dieses Gefühl, Mutter zu sein, Mutter zu werden, war für mich ein nicht diskutierbarer Punkt. Es war einfach klar, dass der in meinem Leben kommen wird. Manchmal habe ich wie so eine Ahnung, dass etwas richtig ist für mich, mhm, oder für meinen Weg. Mhm. Das muss nicht für jeden anderen so sein, aber für mich weiß ich das dann. Und bin dann mit 26 gewollt, bewusst mit meinem ersten Kind schwanger gewesen, mhm, sodass dann die ganze Lebenssituation sich einfach auch verändert hat. Mhm. Da folgte dann noch ein weiteres Kind. Und dann, als meine kleinste 2 war, die Trennung der Ehe, die auch, das war richtig so. Aber damit ist der berufliche Weg, hat dann einfach erstmal so einen Cut bekommen. Mhm. Wenn du alleine mit 2 Kindern bist.
Hast du aufgehört zu studieren?
Ich habe das Studium relativ weit zu Ende gebracht. Mir fehlte die große Hausarbeit und die Diplomarbeit, aber das wissenschaftliche Arbeiten ist nicht so mein Ding, weil, mhm, dann muss ich belegen, was ich fühle, was ich sehe. Und das hemmt mich dann so, mhm, dass, weil ich so eine große Angst habe, denn das eines Plagiats oder ein Plagiat zu machen, dass ich dann das lieber abgebrochen habe. Mhm.
Ist ja auch super spannend, ne?
Ja, mhm, weil ich fühle die Dinge, ich weiß Dinge, aber wenn, mhm, mir jemand, also wenn ich sagen muss, woher ich das weiß, mhm, das kann ich nicht. Und das hat mich so gestresst und ich habe halt heute einfach akzeptiert, ich fühle Dinge, mhm, das heißt nicht, dass sie richtig sind. Ich weiß manchmal Dinge, mhm, aber ich muss nicht immer die Quelle des Wissens haben, denn diese Weisheit oder dieses Wissen darf auch einfach in mir sein, ohne das immer belegen zu müssen.
Mhm. Wundervoll. Du bist gleich Pipi in den Augen, weil habe ich genau so. Wer hat mir schon alles gesagt, mach doch jetzt nochmal ein HP-Psych und mach doch mal so und mach doch mal so. Und dann denke ich, fass mich an die Füße. Nein. Also natürlich würde ich nicht blöder werden dadurch. Ja. Würde mir auch ganz viel helfen. Aber ja, ich weiß nicht, wieder, ob wir nicht wiederholen, aber das ist total schön beschrieben, eben im Laufe seines Lebens dem inneren Wissen, was ja auch durch Äußeres sich irgendwie ergänzt, bist ja nicht mit 25, hast jetzt nicht die Weisheit einer 70-, 80-Jährigen, aber diesen Prozess sich zu erlauben, der sagen nicht das deutsche oder vielleicht auch nicht nur deutsche rigide Konzept von, ich muss einfach wahnsinnig viele Prüfungen machen, nur dann bin ich, also dann habe ich eine ernstzunehmende Identität, sondern die Identität wirklich aus sich selbst oder in sich selbst zu finden.
Ja, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Dinge, die wir lernen dürfen. Und es hat für mich tatsächlich 2 Aspekte. Also einmal ist es wirklich dieses verkörperte Wissen oder, mhm, diese verkörperte Weisheit, mhm, und diesen Mut zu haben, zu sich selbst zu stehen. Mhm. Und gleichzeitig bin ich heute an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich weiß eigentlich viel weniger als was ich wissen könnte oder was an Realität dort draußen ist. Das heißt, ich fühle mich eigentlich unwissender, obwohl ich viel mehr weiß als früher. Und das ist die
Gefahr.
Das ist
aber spannend.
Wenn ich jung bin, dann habe ich das Gefühl, es gibt so diese Phase, oh, jetzt weiß ich alles. Und dann, ja, dann geht man raus, so jetzt habe ich was verstanden. Mhm. Und dann gehen wir raus und dann wollen wir der Welt zeigen, was wir wissen. Mhm. Und dann kommt so ein Punkt, wo wir im Leben oft einmal so richtig auf die Mütze bekommen und dann merken wir, oh, das funktioniert aber nicht mehr. Mhm. Und dann müssen wir irgendwie damit klarkommen, dass wir doch nicht alles wissen. Und dann wirklich zu gucken, okay, was weiß ich oder was ist in mir, was ist nicht in mir. Und dann, das ist so ein ganz demütiger Prozess, wirklich zu erkennen, wie klein wir eigentlich sind, ja, in der Welt. Mhm. Und da drin liegt aber eine unglaubliche Größe. Mhm. So. Ja.
Mhm. Können wir fast mal 30 Sekunden Pause machen? Das finde ich total schön, würde ich jetzt gar nicht drüber gehen wollen. Konntest du dir denn deine Größe immer erlauben?
Nein.
Genau. Schon krass, oder?
Ich habe ein typisches manifestierenden Generator-Thema. Ich habe immer das Gefühl gehabt, zu viel zu sein.
Ach, zu viel. Okay, ich dachte immer, ich bin zu wenig.
Ja, zu wenig und also zu wenig an den hier vorausgesetzten gesellschaftlichen Erwartungen, zu viel an Emotionen.
Also,
ich habe eine emotionale Autorität, das heißt, bei mir geht ganz viel über die Emotionen. Das ist, ich kann berühren, aber ich werde auch berührt. Und dann, wenn man wirklich so viel wahrnimmt und das auch verarbeiten muss und dann erkennen darf, was ist meins, was ist nicht meins, und dann auch damit raussprudeln, das begeistert. Das kann Menschen unglaublich schön wirklich mitnehmen auf ihrer Reise. Aber es kann halt Menschen auch zu viel sein, gerade wenn sie nicht in Berührung sind mit ihren Emotionen oder nicht in Berührung gehen können, wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann es sehr konfrontativ sein.
Na gut, was erfährst du dann? Ablehnung?
Ja, oder Ablehnung, Überforderung.
Ja, auch vor allen Dingen
Rückstoßen. Ne?
Genau, dass dieses Gefühl, alleine zu sein.
Ja.
Ja, das kam schnell.
Ja.
Und dieses wie, ja, also ich finde das manchmal ein Riesenspagat, wie sortiere ich mich ein in das, weil die größte Angst des MGs ist ja, nicht dazuzugehören. Weil so ein nicht ganz kleiner Teil von mir will eben natürlich dazugehören, das ist ja auch so ein Urding. Aber wenn ich meine wahre Größe tatsächlich zeige, ist eigentlich meine größte Angst, dass ich alleine bin. Also weil ich dann gar nicht mich selber erhöhe, sondern manchmal das Gefühl habe, andere erhöhen mich und dann sitze ich da alleine oben rum.
Das hat auch was noch mit der Viererlinie zu tun, weil die Vierer ist diese Netzwerklinie, die auch im Grunde genommen eigentlich den ganzen Tisch mit allen lieben Menschen zusammen haben möchte. So. Das ist bei meiner 6-3er-Linie, bin ich über diesen Punkt so ein bisschen hinweg, weil ich einfach auch wahnsinnig gut mit mir komplett alleine sein kann heute. Und auch diese Einsamkeit fühlen und halten kann. Das ist für eine Viererlinie ein bisschen schwieriger, weil du brauchst das Netzwerk, damit es dir einfach gut geht.
Und trotzdem brauche ich auch sehr viel alleine Zeit.
Ja, aber man braucht beides im Spagat. Und aber dieses Longing for Connection, das ist tatsächlich etwas, das kannst du als Viererlinie, musst du das erfüllen, weil sonst wirst du einfach nicht glücklich. Und ich kann auch durchaus, ich lebe ja mittlerweile sehr viel auch alleine, damit ich wirklich in dieser vollen Kraft sein kann. Das ist für mich total fein.
Ja, ich war ja bei dir auf einer Zeremonie, hat Christina Seidel mich mitgenommen. Und erzähl mal ein bisschen, wie du wohnst. Weil das hat mich so geflasht, also im besten Sinne. Ich dachte, okay, wow.
Ja, eigentlich bin ich in diesem Haus nur gelandet, weil ich einen Raum haben wollte für mich, wo niemand in der Familie diesen Raum betreten darf, ohne dass ich es erlaube, weil ich ein bisschen Raum für mich brauchte. Und dann habe ich Immonet aufgemacht und habe ich dieses Haus gesehen. Und dachte, wow, so ein Haus, das würdest du gerne mal haben. Und dann habe ich es mir angeguckt und ja, irgendwie das Ergebnis war, dass ich heute in diesem Haus wohne. Das war so irgendwie nicht geplant. Manchmal kommen die Dinge so zu mir, ohne dass ich das, oder vielleicht ist die Manifestationskraft stärker, als mir bewusst ist.
Also sprich, was hast du manifestiert oder hast es gar nicht?
Ich habe das Haus gesehen, ich wusste, oh, das finde ich cool.
Da möchte ich aber davor hattest du ja schon.
Ja, diesen Raum, also eine Größe zu haben, in der wirklich dann auch Raum ist für mich, wo auch ich Platz habe innerhalb des gesamten Familienkonstruktes.
Also in deiner selbstgemachten Familie.
Ja.
Also sprich mit deinen Kindern.
Das wäre jetzt nicht
vorstellbar irgendwie in einer Dreizimmerwohnung.
Wir haben vorher in einer Vierzimmerwohnung auf 100 Quadratmeter mein damaliger Partner und die Kinder gewohnt. Und wir haben gearbeitet, wir haben alles am Esstisch gemacht und das war irgendwann so, da habe ich gemerkt, da ist zu wenig Raum für mich und ich brauchte irgendwie so eine Ecke, wo ich für mich sein kann. Und mir fehlte auch tatsächlich die Natur und ich wohne an der Stadtgrenze von Hamburg, unweit vom Dorfkern, der fast schon so ein bisschen ist wie hier draußen bei dir. Und gleichzeitig bin ich aber direkt am Naturschutzgebiet und es ist nichts einsehbar. Ich habe unglaublich viele Bäume um mich herum, riesenalte Eichen.
Ist wie im Dschungel, da.
Einen großen Wintergarten, zwei Wintergärten. Und wenn ich da sitze, dann kann ich still werden. Mhm. Und dann ist das Wohnzimmer, so ein Split-Level-Wohnzimmer, so ein altes Architektenhaus aus den End-60ern mit einer Holzdecke in der Mitte, 5 Meter hoch, und der Raum hat eine Akustik, und der ist einfach, ja, der berührt. Das war nicht immer so, wir mussten da auch echt durchaus dran arbeiten, aber heute ist das ein Raum, wo man sein darf, so wie man ist, ohne dass man sich verstellen muss.
Was haben denn deine Kinder dazu gesagt? Die sind jetzt aber ja auch nicht mehr klein, sondern wie alt sind die?
Die Kleinste wird jetzt 17 und der Große ist 21. Okay. Also ich bin schon fast raus.
Ja. Sehr gut. Spiegeln die dir das auch alle? Was hast du, 2 oder 3?
2.
Ja. Also bestätigen die dein Gefühl, dein Sein, oder gibt es da auch mal ein bisschen Kontra?
Da gibt es absolut auch Kontra.
Wie gesagt, das ist sehr gesund.
Ja, es wäre ungesund, wenn nicht.
Ja.
Für eins meiner Kinder ist es eher so, dass zu gucken, okay, was macht sie da eigentlich? Was ist das? Irgendwie zu fühlen, das macht was, und das berührt auch, und es ist irgendwie auch ein Zuhause und gleichzeitig aber auch eher ablehnend, oder zumindest eine Distanz dazu und immer noch checken, kann das wirklich sein? Was stimmt davon, was nicht? Und eins der Kinder hat die Kanäle einfach relativ offen und hat nimmt einfach viel wahr und hat eine starke Reflexionsfähigkeit da drin. Und die haben beide haben eine Reflexionsfähigkeit, aber unterschiedlich. Und wir sprechen einfach offen drüber. Ne? Also ich habe auch manchmal schon Sätze gehört, die, ich möchte nicht so sein wie du. Ich so, nee, ich möchte auch gar nicht, dass du so bist wie ich, weil du bist auch nicht wie ich, du bist anders. Und da diese, aber in dieser Bewusstheit mit den Kindern zu sein, macht was sehr Spannendes.
Ja, und je nachdem natürlich, in welchem Alter sie sind, ne, wenn die Pubertät reinschmettert, ist ja auch normal, dass sie sich im Zweifel auch eher abgrenzen und denken, also so ist jetzt wirklich ganz schlimm, so geht's gar nicht, weil es sehr häufig auch nicht zu dem passt, was das Gros der Freunde
absolut
und vorlebt, vorschlägt oder damit dominiert, sag ich jetzt mal.
Ja, wobei, wenn Freunde dann kommen, die sind eigentlich viel neugieriger.
Ja, ja,
weil das die kennen das nicht, ne? Weil die finden das dann interessant. Mhm. Oh, du hast Orakelkarten. Oh, cool, ja.
Genau.
Ne? Oh, du machst Yoga. Oh, können wir mal zum Yoga vorbeikommen? Mhm. Und du denkst so, okay, ja, klar, aber könnt ihr vorbeikommen. So.
Aber wenn deine Kinder das einfach super peinlich finden, ist auch richtig. Mein einer Sohn hat mal zu mir gesagt, Mama, also kannst du einfach, wenn wir im Auto sitzen, ich habe die dann von A nach B gefahren, kannst du einfach nichts sagen. Sei einfach so gut und sag nichts. Und die anderen, die Freunde sozusagen, waren total interessiert und haben eigentlich sehr zauberhaft immer auch geantwortet und fanden das alles so ganz spannend. Aber meine eigenen Söhne so, Mama, einfach die Schnauze halten. So, ihr Lieben, hier kommt ein Lieblingsprodukt von mir, was ich seit über 20 Jahren nehme. Das gibt es seit über 40 Jahren. Wir reden von Celagon. Celagon ist ein ganzheitliches Mikronährstoffkonzentrat mit Vitaminen aus natürlichen Quellen. Und wir reden von 80 verschiedenen Gemüse, Obst, Kräuter, fermentierten Sachen. Es ist alles drin, was der Körper braucht und vor allen Dingen, was die Zellen brauchen, um zu regenerieren. Und das ist was mich total überzeugt. Und ich nehme das schon so, so lange. Morgens einfach stur und dann zwischendurch ab und zu nochmal, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich bin müde, ich bin erschöpft oder irgendwas fehlt mir, dann greife ich immer als erstes zu Celagon, und das hat sich jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Jahre genauso bewährt, und deswegen lege ich euch das sehr ans Herz, weil ich das richtig, richtig liebe und darauf überhaupt nicht verzichten mag. Also, ihr könnt es direkt bestellen, ihr könnt über den Link in meiner Bio gehen, ihr könnt mir sonst schreiben bei Instagram oder bei Facebook, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich freue mich, wenn ich meine Begeisterung an euch weitergeben kann.
Ja, also es gibt schon, ich nehme da auch durchaus Rücksicht, da ich ja nun seit Anfang 20 Kundalini-Yoga mache. Mhm. Im Kundalini-Yoga trägt man auch gerne, gerade auch als Lehrerin, einen Turban.
Ja, ich kenne auch mit Turban.
Mhm. Ich finde Turban tragen unglaublich schön und ästhetisch. Mhm. Es hat auch funktional wirklich Sinn und es gibt mir wirklich eine gute Möglichkeit, meinen Fokus zu halten. Also deckt das alles ab, was ich wichtig finde.
Alles klar, okay, dann haben wir das kurz besprochen.
Und dann Schulveranstaltungen müssen nicht mit Turban sein.
Ja, gut. Aber wann trägst du den? Also außer als ich da war?
Wenn ich unterrichte, wenn ich Lust dazu habe, wenn ich selbst praktiziere. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche, dass mein Kopf zusammengehalten wird, also weil er wirklich physisch ja auch die Knochenstruktur des Schädels hält und gleichzeitig auch das Kronenchakra schützt. Das heißt, wenn ich wirklich die Kundalini-Energie in meiner Wirbelsäule aufsteigen lassen möchte und dann in die Verbindung nach oben gehe, dann kann das durchaus schützen und dann zum Beispiel auch Kopfschmerzen vorbeugen.
Hm. Okay, I didn't know.
Beim Feueratmen zum Beispiel.
Mhm. Sehr cool. Wir kommen nochmal zurück, weil ich liebe immer diese Lebenslinien und diese großen Wellen da drin. Also wir waren ein bisschen stehen geblieben bei dem, du hast dann zwei Kinder gehabt, es gab dann irgendwie eine Trennung. Und wir kommen nochmal wieder auf dieses, was hast du dann beruflich gemacht, weil irgendwie müssen alle eine Miete zahlen. Und keiner kann sich das sozusagen erlauben, den ganzen Tag zu meditieren oder nur auf der Yogamatte sozusagen zu sitzen. Also wie hast du eben die Füße am Boden gelassen und für dich gesorgt, für dein System gesorgt? Ich würde fast sagen, mit Hilfe der Spiritualität, weil so wie ich dich jetzt wahrnehme, hast du die ja nie verloren.
Ich habe sie in dem Zeitpunkt nicht gelebt. Ich habe mit Anfang 20 mit Kundalini angefangen. Ich habe mit den Kindern in der Schwangerschaft Kundalini-Yoga gemacht, was meines Erachtens einer der sensationellsten Möglichkeiten ist, sich auf eine natürliche Geburt vorzubereiten. Und habe dann aufgehört. Mhm. Aber dieses Gefühl, ich habe die ganze Zeit eine Sehnsucht gehabt nach dem Gefühl, was ich in einer Kundalini-Yoga-Klasse erfahren habe, dort zurückzugehen. Es ging, wenn du mit zwei kleinen Kindern, 2 und 6 Jahre, alleine da stehst. Durchaus eine sehr herausfordernde Situation mit deinem Ex-Partner hast, dann geht es einfach ums Überleben. Emotional zu verarbeiten, für deine Kinder da zu sein und zu gucken, wie kommst du zurecht und wie gestaltest du dein Leben und kommst und kriegst alles auf die Reihe. Das heißt, es geht um Struktur, es geht um Verantwortungsübernahme, denn in dem Moment, wo du rausgehst aus einer Ehe, bist du gezwungen, die volle Verantwortung auf allen Ebenen für weibliche Anteile und männliche Anteile zu übernehmen.
Also immer in Abhängigkeit von dem, was der Vater gewillt ist, zu übernehmen, auch wenn man getrennt ist. Aber da ist die Geschichte eben meistens schwierig.
Und in meinem Fall war es ging für mich darum, in die volle Eigenverantwortung und in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Mhm. Und dem musste ich mich stellen. Das Leben hat es einfach gefordert. Und als klar war, ich muss jetzt beruflich etwas machen, war so, okay, wo ist für mich Arbeit leicht?
Ja.
Weil dann ist das für mich die beste Möglichkeit, wieder mit den Kindern dann das auf die Reihe zu bekommen. Dann habe ich meinen Lieblingsladen angerufen und habe gesagt,
Wer war denn?
Lys Vintage. Lys Vintage ist ein Interiorladen, Scandi-Style. Damals hat sie noch Vintage-skandinavische Möbel gemacht und ich habe ein absolutes Faible für Vintage-Möbel. Mein Vater und mein Großvater haben dänische Möbel früher verkauft und haben in Bonn die ganzen Politikerbüros ausgestattet. Also als Bonn noch die Hauptstadt war, länger her. Ach, krass. Und damit bin ich mit all diesen ganzen Möbeln aufgewachsen und das war, mein Herz hing da so dran. Das war, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber irgendwann, als ich mit meinem Vater drüber sprach, kamen dann diese Details dazu. Und habe dann gesagt, so Einzelhandel konnte ich. Dann habe ich gesagt, Simone, brauchst du jemanden? Mhm. Weil sie kannte mich natürlich aus dem Laden, weil ich auch immer mal wieder dort was gekauft hatte. Mhm. Und dann hat sie gesagt, du, ja, ich habe gerade eine Stelle ausgeschrieben und habe schon fast jemand eingestellt. Und dann meinte sie, aber eigentlich passt du vom Profil genau zu dem, was wir gerade brauchen. Mhm. Und oh Gott, ich war so nervös in dem Gespräch. Oh, also manchmal muss man ja wirklich einfach mutig sein und machen. Mhm. Ah, ich war so nervös. Ja. Und dann am Ende hat sie uns beide eingestellt. So.
Was heißt euch beide?
Ja, sie hatte zwei Bewerberinnen.
Ach so, also die
zwei.
Beiden, ja, sorry.
Und Vivian ist bis heute an ihrer Seite und das ist sensationell. Und ich bin dann halt einfach irgendwann weitergezogen.
Okay, aber das hast du ein paar Jahre gemacht.
Das habe ich
gemacht. Und hat dich sozusagen stabilisiert, dich und deine Kinder.
Mir auch den Mut gegeben, dass ich was kann. Weil ich stand ja da als Frau mit zwei kleinen Kindern, mit einem abgebrochenen Abi, mit einem Studium, wo ich die letzten beiden Scheine nicht gemacht hatte. Und dann steht man da, was kann ich eigentlich?
Aber ist das nicht auch krass, es ist leider neudeutsch, aber wie?
Also man muss fairerweise dazu sagen, ich habe während des Studiums bei Blume 2000 gearbeitet und ich habe dann einfach in Lebensläufen, ich habe immer reingeschrieben, ja, Uni in der und der Zeit. Ich habe aber halt nie die Zeugnisse mit eingereicht.
Ja.
Man kann Wege finden, auch wenn man einen ziemlich schrägen Lebenslauf hat und trotzdem auch in große Konzerne reinkommen.
Klar.
Die wissen aber bis heute nicht, dass ich die Scheine habe. Das heißt, es kann jetzt lustiges Kickback geben.
Egal. Ich will eigentlich nochmal auf dieses Gefühl, dass du ja schon irrsinnig viel geleistet, gelernt hast, auch einfach was jetzt ganz bodenständiges Leben angeht. Hast für die Kinder irgendwie gesorgt, warst, also standst aufrecht im Hemd, ich liebe ja diesen Ausdruck. Und dann hast du trotzdem nur in Anführungszeichen, weil du kein Staatsexamen hast oder keine abgeschlossene sowieso oder weiß ich nicht, Abitur, hast du dann in unserem Land das Gefühl, ich kann nichts.
Ja.
Zwei Kinder auf die Welt gebracht, die irgendwie auch noch, also die dann auch irgendwie so ihren Weg gehen. Und wir denken dann als Frau, wir können gar nichts.
Ja, das habe ich.
Das ist einfach traurig.
Eigentlich, also was ich eigentlich kann und sehe, habe ich eigentlich erst verstanden, als ich mehrere Unternehmensinhaber, also Menschen, die wirklich mittel- bis große Unternehmen hatten, kennengelernt habe und mich mit denen unterhalten habe, ihnen begegnet bin. Und ich mache, wenn mir Menschen begegnen, nicht wirklich einen Unterschied, wo sie herkommen, wer sie sind, was sie besitzen. Und diese Menschen sehr echt kennengelernt, in ihren Sorgen, in ihren Ängsten, in ihren Gefühlen. Und ich gesehen habe, oder das, was ich fühle, was ich sehe zu ihnen, dass das so, dass ich durchaus auch einen Mehrwert mitgeben konnte mit der Perspektive auf Situationen, Momente. Und da habe ich gemerkt, dass da irgendwas in mir ist, was ich nicht erklären kann.
Und wie haben die denn reagiert? Also woran hast du gemerkt, huch, hier ist irgendwas, ich kann was?
Ich habe gemerkt an der Art und Weise, wie diese Menschen mit mir gesprochen haben, dass sie meine Präsenz geschätzt haben, meine Sichtweise geschätzt haben, weil sie erstens vielleicht konfrontiert hat, weil ich eben nicht nach dem Mund geredet habe oder nicht irgendetwas wollte. Ich habe keine Intention gehabt, etwas bewirken zu müssen oder zu wollen oder mich zu zeigen. Und daraus sind dann einfach berührende Momente entstanden.
Was dann im Umkehrschluss auch bei dir angekommen ist, dass du irgendwas bewirken kannst oder dass eben deine Präsenz was Besonderes ist.
Ja, manchmal verstehe ich das immer noch nicht. Und dann kommt jemand vorbei und sagt, ich habe dich vor 6 Jahren im Laden gesehen und das, was du damals zu mir gesagt hast, das hat so viel in meinem Leben bewirkt, dass ich heute ganz viele Dinge verändert habe. Und dann stehe ich so, okay. Das ist manchmal passieren solche, das ist auch so ein Sechserlinien-Thema.
Überhaupt manifestierender Generator ist so.
Ja, das ist, das passiert mir manchmal. Aber das passiert nur, wenn ich aus dem Herzen rede, wenn ich aus dem Herzen bin und in meiner Präsenz bin.
Voll schön. Also jetzt kommt noch die Story mit meinem Hund. Kurz bevor du gekommen bist, und alle, die hier schon bei uns zu Hause waren, die wissen, dass mein Hund sehr lange sehr laut bellt. So, und auch nach 12 Jahren, und ich bin ja der Tierkommunikation mächtig, sagt mein Hund mir seit 12 Jahren, du hast keine Ahnung, ich bin einfach laut und ich passe auf dich auf und so nach dem Motto, halt du die Schnauze. So ist der Deal. Und da habe ich jetzt auch nicht so dran gerüttelt. Und ich möchte, dass sich alle anderen, die bisher da waren, trotzdem sehr gut fühlen, weil der Hund gebellt hat. Und heute wusste ich schon, irgendwie eine Minute bevor du gekommen bist, wusste ich schon, dass Ivy heute nicht bellt. Und so funktioniert Energiefeld. Also entweder habe ich es ihr schon geschickt oder du warst sozusagen schon im Feld. Naja, und dann muss ich jetzt gar nicht viel erzählen. Du hast geklingelt und ich denke so, Alter, das fasse ich jetzt nicht, mein Hund bellt nicht. So, also einen einzigen Gast kann ich auch erinnern, da hat sie relativ schnell aufgehört. So, aber du hast heute... Du bist in dem Ranking ganz oben. Also vielleicht nochmal als Bestätigung und als Aufforderung, weil das ist so schwer zu greifen, finde ich, dieses, was ist das Energiefeld? Und wir sind so im Kopf und wir sind immer mehr im Kopf durch das, was in der Welt passiert und wir denken, ist ja auch jetzt nicht völlig falsch, aber dass wir die Dinge über den Kopf lösen müssen, weil das schon über Jahrhunderte und Jahrtausende, sagen wir jetzt mal, der Hauptfokus war. Und du bist aber das Gegenbeispiel.
Oh, ich kann wunderbar im Kopf sein.
Ja, ja, das also, ist ja auch nichts falsch. Da nee, ist ja nichts falsch daran. Also der Kopf ist toll.
Ich finde es auch gut, ihn zu benutzen. Also es gibt viele Dinge, einen Businessplan zu machen, macht einfach Sinn.
Ja, ja, ja.
Vor allem auch als Spiri. ja, naja, man muss seine Zahlen im Griff haben und man muss auch wissen, was Rechtstexte sind. Aber mein Wirken ist am stärksten, wenn ich in meiner Präsenz bin. Das ist aber etwas, was ich auch erst in den letzten Jahren wirklich anfange zu begreifen. Ich hab ja angefangen mit, als ich mich selbstständig gemacht habe, mit Zimmerpflanzen. Und habe Urban Jungling gemacht. Also diese sehr moderne Form von, ästhetische Form von Zimmerpflanzen. Ist jetzt gemein zu sagen, ästhetische Form von Zimmerpflanzen. Aber es gibt halt Zimmerpflanzen und es gibt solche Zimmerpflanzen. Und ich behaupte mal, die coole Variante davon gemacht. Und
erfolgreich?
Ja, extremst erfolgreich. Und dann höre ich einfach meine,
die
auf. Leute,
ne? Ja, aber die können ja auch zu Ikea gehen und sich da auch Pflanzen kaufen.
Total. Nee, aber das war extremst erfolgreich. Und dann habe ich einfach dieses Schiff angehalten und habe gesagt, es ist jetzt was Neues dran.
Warte mal ganz kurz, wir versuchen mal in drei Sätzen das zu beschreiben. Also hast du das irgendwie, hast du einen Shop gehabt oder hast du es online gemacht? Und hast du gesagt, ich berate euch bei euren Pflanzen, was wohin soll, kann,
ich habe zwei Shops gehabt, Concept Stores, angefangen im Grunde genommen als holländische Concept Stores, Winkel van Zinkel.
Das kennen auch die Hamburger?
Die haben, ja, einige Hamburger. Und habe Zimmerpflanzen neu gezeigt mit wahnsinnig viel Kompetenz. Bei mir muss die Tiefe immer mit drin sein, das ist für mich essentiell. Und die Menschen haben angefangen, Pflanzen in ihr Haus zu nehmen und haben die Wirkung von Pflanzen in ihren Räumen festgestellt. Und diese Verkörperung, von der ich immer spreche, dieses in die Präsenz kommen, passiert über die Natur. Und Pflanzen sind ein Teil. Kakao ist auch ein Teil von dieser Präsenz. Und so nutze ich diese Tools einfach. Das wird mir jetzt aber erst klar. Ich habe einfach aus der Freude heraus Dinge gemacht, und um auch einfach zu leben und zu überleben. Und nutze diese wunderschönen Werkzeuge dafür.
Und woher kam deine Überzeugung, dass es so genau richtig ist. Also weil im Zweifel hätten auch x Leute zu dir gesagt, das ist Bullshit, das braucht kein Mensch.
Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe bei Blume 2000 gearbeitet. Mhm. Und
was jetzt nicht so ein hochspiritueller Laden ist.
Nee, alles andere als das. und hatte das Glück, dass ich dort für den Online-Bereich Produkt, Sortiment, Strategie, ich glaube, so betitelte man das, ich weiß es nicht mehr genau, machen durfte und dort viel umbauen, umräumen durfte. Und ich habe gemerkt, dass das Thema Zimmerpflanzen kulturell etwas ist, was sich bewegt, wo etwas passiert. Mhm. Und ich interessiere mich wahnsinnig doll für gesellschaftliche Bewegungen. Was passiert in der Gesellschaft? Was ist der Need der Gesellschaft? Mhm. Was gibt es für Trends? Nicht im Sinne von, wo kann ich abcashen, also Cash machen, sondern im Sinne von, was braucht die Gesellschaft? Das ist das, was mich wirklich interessiert. Und da habe ich gemerkt, dass das braucht es. Mhm. Und dort konnte ich das nicht umsetzen. Da war es immer so, ja, kannst du Add-on machen? Ich habe aber mit zwei kleinen Kindern als Single-Mom schon irgendwie 10 Stunden pro Tag gearbeitet. Mhm. Das ging nicht Add-on. Mhm. Und die Struktur war für mich zu einengend, sodass ich meinen Vertrag dann nicht weitergemacht habe. Mhm. Habe ich einfach auslaufen lassen. Mhm. Und habe dann aus der Arbeitslosigkeit heraus entschieden, ich mache mich selbstständig, weil jetzt ist die letzte Chance, weil ich weiß, irgendwann fehlt mir die Kraft dazu. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Bock auf einen holländischen Concept Store. Mhm. Und Zimmerpflanzen ist ein Thema, ich glaube, da ist was dran. Mhm. Ich habe so ein Bild gehabt, so ein Gefühl. Mhm. Und dann habe ich das einfach umgesetzt und probiert.
Mhm. Okay, aber da waren wir vorhin schon, also weil du sagst jetzt, das habe ich einfach umgesetzt.
Ja.
Aber das war eben auch einfach.
Ja.
Und das hast du vorhin auch, bevor wir es angefangen haben, auch gesagt, wenn du einmal so eine Vision hast oder weißt, wie das Bild, oder du hast dieses Bild und dann gehst du auch los, so ein bisschen egal, was kommt.
Ja, ich habe ein Gefühl und dann gucke ich mir, ich mache immer ein Worst-Case-Szenario. Mhm. Was passiert, was verliere ich? Also man muss das ja alles brauchen, hat eine Ressource. Das heißt, es ist meine Kraft, mein Geld, was ich rein investiere.
Deine Zeit.
Genau. Mhm. Und dann stehe ich da, dann mache ich einmal Bilanz. Okay, Best-Case, ich kann davon leben. Mhm. Worst-Case, ich verliere, sagen wir mal 10.000 Euro. Mhm. Okay, bin ich bereit, die 10.000 Euro zu investieren für einen möglichen Outcome? Und dann gibt es ja immer noch den Outcome, den man gar nicht mit einkalkuliert, dass es vielleicht doch besser läuft, als man sich das überhaupt erträumt. Mhm. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich los, wenn ich dafür brenne. Mhm. Aber ich muss dafür brennen. Das ist als MG, muss dein Sakral dieses Hell Yes haben. Und dann arbeite ich wirklich bis zum Umfallen und setze das um und teil das mit der Welt.
Mhm. And it worked out.
Ja.
Mhm. Okay. Also es ging dann weiter nach dem Concept Store mit den Pflanzen.
Genau. Dann kam Corona. Mhm. Das hat irgendwie einen Strich durch die Rechnung von allem gemacht. Für jeden von uns auf unterschiedlichsten Ebenen. Mhm. Und dann hat das mein ganzes Leben einmal zerfetzt.
Im Sinne von?
Naja, also Einzelhandel, Corona alleine ist ja schon ein Thema. Mhm. Plus zwei kleine Kinder. Mhm. Mein damaliger Partner und ich waren schon getrennt. Das heißt, ich war alleine mit zwei Kindern. Mhm. Relativ frisch eingezogen in dieses sehr große Haus. Mhm. Hatte vor 2 Jahren einen Brand in diesem Haus und einen schweren Rohrbruch, wo noch nicht mal die Versicherungsgeschichten fertig gelöst waren, weil die Versicherung nicht zu Potte gekommen ist und nicht zahlen wollte. Puh. Das heißt, ich stand unternehmerisch im Grunde genommen mit dem Rücken an die Wand. Ich stand mit zwei Kindern mit dem Rücken an die Wand und wusste nicht mehr, was soll ich zuerst machen. Mhm. Und dann war klar, das Leben kann so nicht weitergehen, wie es bisher gegangen ist. Und meine Reiki, ich habe mit Anfang 20 schon Reiki gemacht, Reiki-Lehrer, Meister, alles zusammen. Mhm. Und diese Freundin hat mich all die Jahre immer begleitet. Wir sind ganz enge Freunde geworden. Und dann gab sie mir eine Kundalini-Kriya. Ich hatte ja schon Kundalini gemacht, hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, da möchte ich zurück. Mhm. Und dann hat sie gedacht, machst du da schon. Eine echt anspruchsvolle Kriya. Mhm. Und die habe ich dann angefangen. Und dann hat die Transformation angefangen.
Also eine Kriya ist ein Ablauf von, ich sage es mal ganz platt, einem Bewegungsmuster. Und das macht man so, also extrem oft. Nur das ist anders als bei den anderen Yoga-Formen.
Genau, das ist sehr, also es gibt 4.000, glaube ich, verschiedene Kriyas.
Also,
In dem Fall ging es darum, um eine bestimmte Atemtechnik in einer bestimmten Haltung mit einem bestimmten Mantra, also einer Rezitation, kann mental oder auch verbalisiert sein oder gesungen sein, zu wiederholen. Und das bewirkt etwas sowohl auf der physischen Ebene als auch auf der energetischen Ebene, also auf allen Körpern. Im Kundalini spricht man von 10 Körpern. Dazu gehört dann auch die Aura und Negative Mind, Positive Mind. Und wenn Transformation anfängt, wenn sich etwas verändert, und das ist, glaube ich, das Härteste, was man irgendwann begreift, du stirbst in all den Facetten, die du hast, um daraus wieder neu geboren zu werden. Und alle sprechen immer von dieser leichten Transformation. Und manchmal fällt es mir echt schwer zu sagen, ja, ich bin Transformationskünstlerin. Ich begleite auch Menschen. Ich kann auch Menschen unterstützen in dieser Phase. Aber es ist halt einfach kein Eierschaukeln.
Nee, kein Ponyhof.
Nein.
Und trotzdem würdest du bestimmt sagen, dass es sich immer lohnt.
Ja.
Weil das, ich glaube, der Mensch ist so auch nicht gemacht oder gedacht. Also ich bin total überzeugt davon, dass wir alle für eine gewisse Leichtigkeit gedacht sind. So.
Das Interessante ist, dass wir, wenn wir unbewusst sind, gar nicht merken, wo uns die Leichtigkeit fehlt. Wir denken, alles ist gut. Und erst wenn wir in herausfordernde Situationen kommen, merken wir auf einmal, nee, es ist doch irgendwas off. Und dann fangen wir an zu begreifen, dass wir oder zu sehen, dass wir etwas verändern müssen, weil wir dieses Gefühl der Leichtigkeit, dieser Unbeschwertheit und des inneren Friedens leben wollen. Und diesen inneren Frieden in sich zu erzeugen mit allem, was ist, negativ wie positiv, das ist so die Kunst. Und dann kommen wir in diesen Zen oder in dieses Shunya, in diesem alles ist eins und alles ist gut so, wie es ist. Aber dahin zu kommen, ist halt ein Weg.
Ja, und finde ich eine der Lebensaufgaben.
Ja.
Und die hat unterschiedliche Stationen und dann bleibt man mal stehen und dann geht man wieder weiter. Und
Höhen und Tiefen.
Höhen und Tiefen, ja, das ganz normale Leben. Okay, so. Und dann bist du mit, ich weiß gar nicht, wie deine Partnerin, ich weiß auch gar nicht, ob ihr noch zusammen seid, dann gab es irgendwann die Prana-Station.
Genau, also ich hatte den Winkel von Singlestore noch und ich hatte diese zweite Filiale, die ich geschlossen hatte, diese kleine denkmalgeschützte Tankstelle. Och, dieses Objekt, ja, ich liebe sie Ding, ja. Immer noch. Ja, ja, es ist, also für die, die Hamburg nicht kennen, es gibt aus den 50er Jahren so die Grindelhochhäuser, so richtig, eigentlich so fiese Architektur. Und die haben so ein kleines Wärterhäuschen, Tankstellenhäuschen aus eben End 50er Jahre. Komplett verglast und dieses Objekt, für dieses habe ich mich irgendwann beworben als Zweitfiliale für meinen Pflanzenstore und habe daraus eine grüne Tankstelle gemacht. Und dieser Laden stand nun in der Corona-Zeit, habe ich mein ganzes Team auf meiner Hauptfiliale umgeswitcht, beziehungsweise ich war im Umzug auf eine größere Fläche, das heißt, ich hatte zwischenzeitlich 3 Flächen in der Corona-Zeit. So, und dieses Objekt stand leer. Die Saga wollte das Objekt, hat keinen der potenziellen Nachmieter, die ich gestellt habe, abgenommen, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Also ich sollte es nicht abgeben, es war einfach wohl nicht okay und ich hatte wirklich tolle Bewerber. Eine Person weiß genau, wen ich meine. Ich hätte gerne gehabt, dass er das Objekt damals übernommen hätte, aber die Saga hat Nein gesagt. So, und dann traf ich Hanna auf einem Yoga-Workshop in Berlin. Ich wusste, ich muss dahin. Sie wusste auch, sie muss dahin. Und eigentlich hatten wir ganz viele Parallelen und sind uns aber nie wirklich begegnet. Und das war wie so eine Liebe auf den ersten Blick. Und dann verstarb unsere Lehrerin mit Anfang 42 direkt danach, Guru Jagat. Manche kennen das, haben das mitgekriegt. Und das war so, wenn auf einmal deine Yoga-Lehrerin, Mentorin verstirbt, das macht was, wenn die anfangen. Also die war ein bisschen jünger als wir und wir standen da, das kann doch nicht sein. Und dann war okay, daraus müssen wir was machen. Sie war im Umbruch, bei mir war Umbruch und dann haben wir die Prana Station daraus gegründet und haben innerhalb von 3 Monaten, und auch das ging dann wieder total leicht, in dem Moment, wo wir zusammengesprochen haben, 3 Monate später hatten wir eine GbR gegründet, die Waren eingekauft und hatten den Laden offen. In 3 Monaten.
In Corona.
Das war nach Corona. Ach so, tatsächlich, okay. Das war in 21.
Aber
wobei,
war
ja, war noch, stimmt, wir hatten noch Lockdowns dazwischen
ja,
drin.
Und so. Ja,
immer wieder. Immer wieder.
Noch dieses ganze Maskenleben.
Ja, das hatten wir da auch noch. So, und das habe ich dann parallel gemacht. Und dann war klar, ich
darf. Zu den anderen Stores.
Zu dem anderen Store, ich hatte nur noch einen. Und dann habe ich dann entschieden, okay, der darf komplett gehen. Mhm. Die Zeit ist vorbei, zumindest als Laden. Ich mache immer noch Begründungskonzepte, auf einer größeren Ebene, aber halt eben nicht mehr als Ladenstore.
Machst du es auch im Authentica?
Bei denen habe ich es nicht gemacht.
Da saß ich nämlich gerade und dachte, das ist doch alles deins.
Es sieht so aus, ja. Ja.
Okay, gut, aber war nur eine kleine Abbiegung.
Genau, aber passt tatsächlich total. Und ich kenne, ich habe mit Sonja schon mehrfach zusammengesprochen, also da gibt es eine Connection. Ich sitze da sehr gerne.
Sehr gut, genau.
und ja, dann kam das so. Und dann war dann vor einem Jahr, merkte man aber, dass für Hannah und mich der Weg anders weitergehen darf, dass wir einfach an verschiedenen Punkten nicht mehr zusammen in unserer vollen Kraft sein können. Mhm. Und wie geht man dann damit um, wenn man aus dieser tiefen Liebe füreinander dann merkt, okay, wir können den Weg gerade nicht zusammen weitergehen und wer braucht was? Mhm. Und dann haben wir halt entschieden, wir machen ein ganz echtes Conscious Uncoupling und haben dann dieses Unternehmen aufgeteilt, wobei eigentlich, also sie hat die Prana Station behalten. Mhm. Ich habe die Tankstelle abgegeben. Mhm. Nicht ganz leicht gefallen, aber es war für mich Zeit, wirklich radikal loszulassen. Mhm. Und für sie war, es war immer klar, sie ist diejenige, die im Store ist, weil ich wollte raus aus dem Daily-operativen Geschäft und habe dann die Struktur des Webshops mitgenommen und habe dann gesagt, okay, ich bin bereit, ich baue eine neue Marke auf. Mhm. Und habe ich gesagt, okay, worum geht es? Ich erlaube mir, nur noch ich selbst zu sein. Mhm. In allen Namen, die ich habe, in allen Anteilen. Das war der Moment, wo ich meinen zweiten Namen Sita mit dazu genommen habe. Mhm. Und daraus ist dann Zelda Sita geworden. Mhm. Und die Essenz all meines Wirkens, all der Frequency of Nature, also alles, was mit Natur, Naturverbindung, Rückverbindung mit uns selbst zu tun hat, packe ich da rein. Und das ist jetzt meine Spielwiese, auf der ich spielen darf.
Okay. Mhm. Und?
Bringt Spaß.
was ist denn das Schönste daran?
Dass ich meinem eigenen Flow folgen kann. Mhm. Dass ich mir erlaube, so zu sein, wie ich bin, ohne etwas sein zu müssen oder spielen zu müssen. Mhm. Also diese Echtheit, dass ich mich umgeben kann mit den Themen und dass ich in meiner Geschwindigkeit die Dinge umsetzen kann. Wenn ich einen Impuls habe und weiß, das ist jetzt dran, dann kann ich reingehen und setze das in dem Tempo um und mache einfach. Mhm.
Was würdest du denn all den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, die jetzt an ganz vielen Stellen in der Stunde dachten, boah, krass, ich habe auch ganz viele von diesen Momenten gehabt oder vielleicht auch nicht so viele, sehr wurscht, aber auf jeden Fall gibt es eine Resonanz an irgendwelchen Punkten und viele trauen sich dann aber ja nicht oder noch nicht. Und was kannst du denen mitgeben aus deiner ganz persönlichen Erfahrung?
Ich glaube, das Wichtigste ist, aufzuhören zu versuchen, jemand anderer zu sein. Weil die meisten sehen, und gerade mit Instagram ist das eine mittelschwere Katastrophe. Wir glauben, so möchte ich sein. Und weiß Gott, ich habe diese ganzen Videos mir die letzten Monate reingezogen, um selber auch zu gucken, was will ich. In dem Moment, wo ich etwas will, im Sinne von das zu forcieren, irgendwo hinzukommen. Und das ist dieses typische how to be a millionaire und diese ganzen Sätze. Ich kriege mittlerweile die Krise, wenn ich die höre. Mhm. Da wirklich zu sagen, wer bin ich eigentlich? Und wenn ich Einzelhandel liebe, dann mache ich Einzelhandel und kann erfolgreich sein, auch wenn alle anderen Einzelhandel vielleicht No-Go-Job finden oder finden, der ist nicht wertvoll. Ich finde Einzelhandel unfassbar wertvoll, die Begegnung mit Menschen, und deswegen tue ich das. Und ich glaube, wir sollten einfach das tun, was wir lieben, und weniger Rücksicht darauf nehmen, wer wir glauben, sein zu müssen in der Gesellschaft.
Aber dafür braucht es eine ganze Menge Mut.
Ja. Aber es ist, ich sage mal so, die Schuhe eines anderen passen mir nicht.
Das hat noch nie gestimmt, ne?
Nein.
Also, oder andersrum.
Hat noch nie gepasst.
Hat noch nie gepasst.
Im Sinne des Wortes.
Ja. Genau. Ja. Ich glaube, ich habe keine Frage mehr. Weil im Grunde ist es der schöne Abschluss. Oder machst du noch was, wo du sagst, boah, jetzt, das gebe ich auch nochmal raus.
Nee, mich darf man fragen.
Also, wo finden wir dich?
Ihr findet mich auf Instagram unter Zelda Sita. Mhm. Ihr findet mich auf meiner Website zeldasita.com. Und dann gibt es da sowas wie ein E-Mail-Formular. Dann gibt es sogar einen WhatsApp-Kanal, wo man mich anschreiben kann für Fragen, Beratungen. Und auf der Website sieht man alles, was ich mache, und schreibt mir einfach, wenn ihr was braucht.
Mhm. Aber vor allen Dingen ist da im Zweifel nicht nur das Auge, sondern eine Resonanz.
Ja.
Und das ist ja auch der Segen, finde ich, von unseren ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben. Das Ganze, es ist online alles Mögliche zu sehen, und die etwas feineren Fühler wissen eben genau, es gibt eine Resonanz.
Ich packe euer Päckchen und das fühlt man.
Sehr schön. Okay, jetzt trinken wir den Kakao zu Ende. Räuchern ein bisschen. Was hast du mir nochmal mitgebracht, außer diesem wundervollen Baumachrat, aber einmal so ein Räucherstab, würde ich sagen.
Ja, ich habe dir Kopal mitgebracht. Okay. Kopal ist ein südamerikanisches Harz, der Lichtbringer, und ein Räucherwerk, was auch durchaus familienkompatibel ist.
Das zündet mir jetzt schon mal ein bisschen.
Nein, er braucht einen kleinen Augenblick.
Herrlich, okay. Also, vielen Dank.
Ich danke dir.
Zelda Sito. Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich mir.